Auch von meiner Seite her einen schönen guten Morgen. Wir freuen uns, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Wie schon gesagt, soll es heute Morgen um das Thema Gebet gehen. Ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und worüber ich gerne selber nachdenke und gerne auch weitergebe. Anfangs möchte ich noch einen Abschnitt lesen aus Lukas, Lukas 18, ein Beispiel für Gebet, sagt es Jesus selbst. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten, und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Ja, ein Abschnitt, der von Gebet handelt und der speziell ein Beispiel sein soll dafür, wie man beten soll. Im ersten Moment hätte ich offen gesagt diesen Abschnitt, ich weiß nicht, ob das theologisch richtig ist, das so zu beschreiben, hätte ich den nicht unbedingt genommen als Beispiel für Gebet. Und trotzdem sagt Jesus, es ist ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollen. Bei Gleichnissen ist es ganz wichtig, dass wir eben das Wichtigste für uns behalten und nicht Einzelheiten überinterpretieren, die auch noch da drin stehen. Denn es geht ja um den Schwerpunkt, um den Hauptpunkt, den Jesus vermitteln soll, sonst müsste er ja kein Gleichnis verwenden, er könnte ja direkt einfach einen Lehrsatz sagen. Man könnte im ersten Moment annehmen, weil hier ja auch steht, wie diese Witwe darum ringt, dass der Richter ihr Recht schafft. Wenn ich nur ordentlich mit Gott ringe, Entschuldigung, dann bewirkt das etwas. Ja, die Bibel spricht vom Fasten, die Bibel spricht davon, dass ich mir auch Zeit nehme für Gebet, aber es geht letzten Endes da auch nicht um die Quantität. Es geht auch nicht darum, das wäre ein großes Missverständnis, dass ich sag mal, im Englischen würde man sagen, dass ich den Arm Gottes beugen kann, dass ich Gott so lange in den Ohren liege, dass ich damit Gottes Arm beugen kann. Ja, mein Gebet bewirkt etwas bei Gott. Also es gibt eine, das ist ein Spannungsfeld hier, wo, und auf das kommen wir später noch einmal, aber der Hauptpunkt hier drin ist, in diesem Abschnitt, dass wir in einer ständigen Gebetshaltung sein sollen, unsere Anliegen vor Gott bringen sollen und dass wir auch nicht nachlassen sollen zu beten. Das ist wichtig. Es geht nicht so sehr um das Überreden in Anführungsstrichen Gottes, aber wir sollen nicht nachlassen. Ich kenne viele Menschen, auch Menschen, die durch viel Leid gegangen sind, dass das bei ihnen so viel bewirkt hat, dass sie fast ihr Vertrauen an Gott mit aufgegeben haben, auch als ernsthafte Christen, und die quasi auch nicht mal mehr beten konnten in der Mitte ihres Leides. Und vielleicht hast du so etwas schon einmal erlebt, solche Situationen in deinem Leben, dass du gar nicht mehr beten konntest am Schluss. So mancher Kranker kann nicht mehr beten. Da sagt Gott sei Dank die Bibel, dass der Heilige Geist uns dann vertreten kann und weiß, was in unserem Herzen abläuft. Jemand hat einmal gesagt, unser geistliches Leben ist nicht größer als unser Gebetsleben. Das ist ein sehr herausfordernder Satz, finde ich. Worum geht es beim Beten? Es geht beim Beten darum, dass ich mir Zeit nehme für Gott. Und ich kann geistlich irgendeine Position bekleiden. Ich kann mich unwahrscheinlich engagieren für Gott. Das habe ich selbst in meinem Leben auch früher als Jugendleiter so gemerkt. Und kann mir trotzdem keine Zeit nehmen für Gott und für die Gemeinschaft für Gott. Stell dir vor, wenn du verheiratet bist, du würdest dir gar keine Zeit für deinen Ehepartner nehmen. Oder du würdest, machen wir es einfach, mit deinem Ehepartner nicht sprechen. Das kommuniziert doch einiges, oder? Unser geistliches Leben ist nicht größer als unser Gebetsleben. Was kommunizierst du Gott? Wie sieht dein Leben aus in der Beziehung? Ist da wirklich eine Beziehung? Und zum anderen, wenn ich einmal darüber nachdenke, ist Gebet heute das Einzige, was mich direkt in die Gegenwart Gottes bringt. Ja, ich lebe noch hier auf dieser Erde, ich bin nicht gestorben, und ich habe eine Fernverbindung mit Gott. Ja, der Heilige Geist umgibt mich, ich kann sprechen mit Gott, und trotzdem ist Gottes Nähe, zu der wir einmal kommen werden, wenn wir nicht mehr auf dieser Erde sind oder wenn Jesus wiedergekommen ist, etwas anderes. Aber mein Gebet, dein Gebet, kommt heute in die Gegenwart Gottes. Das ist eigentlich faszinierend, oder? Eigentlich ein großes Vorrecht ist das. Ist das Einzige von dem, was ich da tue. Die Bibel spricht viel vom Gebet. Wir sehen in der Bibel auch viele Beispiele über das Beten. Ich mach's mal ganz einfach. Mose betete und Gott versorgte das Volk Israel in der Wüste mit Manna, mit Nahrung. Die Gemeinde betete, Petrus wurde befreit. Mose betete, die Plagen hörten auf. Wir lesen von Hanna, die betete und ihr Gebet wurde erhört. Von Cornelius, er betete, seine Gebete wurden erhört. Von Zacharias genauso. Wir haben viele Beispiele in der Bibel, viele Beispiele in der Erweckungsgeschichte, wo Gott Großes getan hat. Und die Frage ist, warum beten viele Christen so wenig oder teilweise fast überhaupt nicht? Und ich möchte einmal zwei Antworten geben darüber. Gebet ist ein großes Thema und deshalb kann ich auch bestimmte Dinge einfach nur ansprechen und hoffe, dass sie nicht missverständlich sind. Warum beten viele Christen so wenig? Ich glaube, ein Grund ist ein ganz einfacher. Sie haben keine Gebetserhörungen erfahren. Ich möchte einfach diesen einfachen Satz so in die Mitte stellen. Sie beten so wenig, weil sie keine Gebetserhörungen erfahren haben. Ich denke noch daran, als wir in Mühltal, Trautheim wohnten. Das war ein gemietetes Haus. Wir hatten großen Zaun darum herum. Und unser Marc, unser Christoph, die waren noch sehr jung, beide Blondschopf, und die standen dann immer am Haus, am Zaun bei uns, und alle Autos, die da vorbeifuhren, denen winkten sie zu. Das war ihr großes Amüsement. Und riefen dann immer Hallo hinterher und freuten sich, wenn eine Reaktion kommt. Ja, ungefähr, als wenn du auf der Autobahn bist Und da stehen so ein paar Kids auf der Autobahnbrücke. Und die winken dazu und freuen sich, wenn du mal Fernlicht gibst. Unser Haus hieß bei Nachbarn schon das Hallo-Haus, weil unsere beiden Kids da immer standen und allen zuwinken mit einem breiten Lächeln in ihrem Gesicht. Und als wir da so hinzogen, wir hatten neben uns Reihenhäuser und eines Tages unser Mark, so als ADHS-Kind, der ging dann auf das Nachbarhaus zu und klingelte dort, ja, Dinge, die ich nie gewagt hätte, machte er. Und er klingelte so als kleiner Bub, kannte die Leute gar nicht und sagte, hallo, ich bin Marc, hast du Schokolade? Und die Hausfrauen alleine zu Hause, was meint ihr, hat er seine Schokolade bekommen? Natürlich hat er die gekriegt. Das hat bei ihm dann Nachwirkungen gehabt. Und dann kam er darauf, also da ist, sind große Intelligenzveranlagungen bei meinen Kindern anscheinend doch. Und dann sagte er sich, was bei der einen funktioniert hat, kann auch bei der anderen funktionieren. Am nächsten Tag war er bei einer Nachbarin und klingelte, hallo, hast du Schokolade? Ja, was denkt ihr, hat er die bekommen? Die hat er bekommen. Und wozu führt das? Das ermutigt ihn, eine Sache nochmal zu machen oder wieder zu machen. Einfach, weil er eine gute Erfahrung damit gemacht hat. Wenn du einen kurzfristigen Kredit brauchst und du gehst zur Bank und du bekommst den Kredit, ich gehe mal davon aus, dass du weißt, das Geld dann auch überschlagen hast, dass du schnell wieder zurückzahlen kannst, ja, dann gehst du beim nächsten Mal ganz bestimmt wieder dorthin, ja, weil das geklappt hat. Und ich denke, genauso ist das bei dem Gebet. Das heißt, wenn ein Christ eine gute Erfahrung gemacht hat mit dem Beten, dann wird er das doch eigentlich automatisch wieder tun. Und deshalb glaube ich, haben viele Christen einfach wenig Gebetserhörung erfahren. Deshalb beten sie so wenig. Und das kann zwei Gründe haben. Der eine ist, dass ihr Leben nicht in Ordnung ist. Das darf man jetzt nicht verwechseln damit, dass du sündfrei leben musst. Das kann kein Christ. Aber wenn du aufrichtig in deinem Herzen bist und vor Gott aufrichtig lebst, dann steht dem nichts im Wege, dass Gott deine Gebete erhört. Aber wenn das nicht so ist, zum Beispiel in Markus 11, Vers 25 macht Jesus deutlich, dass wenn du zu ihm kommst und zu ihm betest, dass du vorher vergeben solltest. Nicht vergeben können ist ein Hindernis für Gebet. Warum legt die Bibel einen so großen Wert darauf? Ich kann ja vor Gott eigentlich nur bestehen, weil Gott mir vergeben hat. Gott müsste mich in Grund und Boden verdonnern, aber er tut es nicht. Er vergibt dir und mir. Und wenn du jetzt zu ihm kommst und kannst anderen nicht vergeben, das ist ein Hindernis für Gebet. In Sprüche 15, Vers 29 beschreibt es das Alte Testament in dieser Weise: Der Herr ist ferne von den Gottlosen, aber der gerechten Gebet erhört er. Das heißt, auch ein Mensch, der überhaupt keine Beziehung mit Gott hat oder ein Mensch, der bewusst in Sünde lebt, Gott wird ihn nicht erhören, sagt sein Wort. Und es gibt auch einen speziellen Vers, der für Ehepaare gemeint ist. Speziell für Männer in 1. Petrus 3, Vers 7, wo eben die Frau hatte damals im Alten Testament eine sehr untergeordnete Rolle. Auch eine Rolle, wo sie existenziell sehr abhängig war von dem Mann und sehr schnell in Armut kommen konnte. Und man könnte vieles noch dazu sagen. Und da sagt die Bibel ganz bewusst, wo ein Mann seine Frau nicht ehrt, wird das Gottes Antwort auf seine Gebete negativ beeinflussen. Das gilt natürlich auch heute noch. Da kann ich zu Gott beten und das ist wie eine Mauer zwischen mir und Gott. Und ich würde auch sagen, auch in dem Fall ist dort bewusster Ungehorsam. Ich glaube, es gibt noch einen zweiten Grund, warum du keine Gebetserhörung erfahren hast vielleicht. Das ist die, dass du nicht verstehst oder warum du weniger betest, nicht verstehst, warum Gott Antwort auf Gebet verzögert. Ich möchte mal diesen Ausdruck nehmen, verzögert, scheinbar verzögert. Ich denke hierbei an das Beispiel von Lazarus. Jesus kannte die Familie von Lazarus und die Schwester von Lazarus kommt zu Jesus und sagt, Lazarus ist schwer krank, komm, hilf ihm. Jesus weiß darum. Die Bibel sagt, er weiß sogar, dass diese Krankheit zum Tode führt. Und trotzdem kommt Jesus nicht. Obwohl diese Schwester ihn händeringend darum bittet und eigentlich zum Freundeskreis Jesu gehört. Johannes 11. Der Bibelleser weiß, warum. Jesus wollte diese Bitte nicht in diesem Moment beantworten, einfach weil Jesus etwas viel Größeres vorhatte. Er wollte Lazarus von den Toten auferwecken. Das konnte aber die Bittstellerin nicht wissen. Und es gibt viele Dinge, die wir in unserem Leben nicht wissen und wo wir um Dinge beten und wo wir scheinbar auch manchmal gar keine Antwort bekommen oder wo die Antwort auf Gebet Jahre auf sich warten lässt oder verzögert wird. Manche Dinge werden erst in der Ewigkeit offenbart werden. Warum? Wir haben keine Garantie in der Bibel, dass wir alles offenbart bekommen hier, solange wir auf dieser Erde wohnen. Wichtig ist aber, Verzögerungen Gottes geschehen immer aus Liebe. Gottes Verzögerungen kommen immer rechtzeitig. Gott will dich nicht ärgern. Ja, wenn du so ein Gottesbild hast, wo Gott wie so ein Marionettenspieler da ist und lässt dich ein bisschen zappeln, um einfach zu sehen, na, glaubt er auch gut genug? Oder, ja, das ist nicht Gottes Natur. Gott ist Liebe. Jemand aus Liebe würde so etwas nicht tun. Gott will dich nicht ärgern. Gott kennt auch den Ausgang einer Situation im Voraus. Wenn Verzögerungen da sind, dann auch nicht aus Gleichgültigkeit. Oder weil ihm etwas egal ist. Auch nicht, weil Gott überbeschäftigt ist. Ich denke an das Beispiel von Elia. Wenn Gott verzögert seine Antworten, dann aus Liebe, mit einem bestimmten Zweck. Und das nochmals bedeutet nicht, dass du immer alles verstehen musst. Aber durch Verzögerung möchte Gott teilweise erreichen, dass dein Wille, der ehrt, seinem göttlichen, perfekten Willen näher kommt. Wenn Gott sofort antwortet, dann würdest du auch sofort handeln. Das ist so mein Leben oft. Aber durch Verzögerung bin ich gezwungen, mich zu fragen, hat Gott mir vielleicht noch mehr zu sagen? Ist das alles, was ich weiß? Liege ich mit meinem Vorhaben richtig? Ich denke an das Volk Israel. Gott ließ dieses Volk 40 Jahre lang in der Wüste umherwandern, kann man sich gar nicht vorstellen, 40 Jahre in einer sogenannten Sinnlosigkeit durch den Sand marschieren. Und Gott tat das, wie wir an anderen Stellen in der Bibel lesen, damit dieses Volk Gehorsam lernte. Eine sinnlose, scheinbar sinnlose Übung, damit sein Volk Gehorsam lernt. 40 Jahre lang, quasi ein ganzes Leben, Erwachsenenleben der damaligen Zeit, bis sie so diszipliniert waren, dass sie das Land Kanaan erobern konnten. Das wollte Gott, abhängig von ihm. Ein anderer Zweck ist, unseren Glauben zu stärken. Wenn wir immer sofort Antworten von Gott erhalten, dann glauben wir, würde unser Glaube wachsen. Aber das ist nicht so, sondern Glaube wächst durch Warten. Wenn ich nochmal auf den Abschnitt zurückkomme, den ich am Anfang vorgelesen habe, dann steht dort im letzten Vers, ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Und dann sagt Jesus etwas, doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er wird Glauben finden auf der Erde? Also erst geht es um Gebet und am Schluss sagt er, meinst du, er wird Glauben finden? Das Wort Glauben gebrauchen wir für alles Mögliche. Es ist ein bisschen übergebraucht und ich ziehe es vor, wenn wir dafür Vertrauen einsetzen. Was ist, wenn du dort einsetzt, meinst du, er würde Vertrauen finden? Wenn du betest, hat das was mit Vertrauen zu tun. Vertraust du, dass Gebet etwas bringt? Für alles in deinem Leben, was etwas bringt, würdest du Opfer bringen. Für alles. Claudia und ich sind gerade an einem Bauprojekt dran. Da müssen wir viele Opfer bringen. Was es da alles zu entscheiden gibt, ich hätte nie gedacht, dass wir mal was mit einem Bau zu tun haben. Als Mitarbeiter von JFC ist das auch ein bisschen schwierig gehaltlich. Aber jetzt haben viele Umstände dazu geholfen in unserer Wohnung. Und was es da alles zu entscheiden gibt, das ist schon beeindruckend. Und wir tun das, weil wir ein Ziel haben, weil es etwas bringt. Schon ein Jugendlicher, der würde eine ganze Menge Geld sparen, nur damit er seinen Führerschein kriegt. Heute kriegen die meisten Jugendlichen das von den Eltern. Davon musste ich hart arbeiten. Aber es gibt auch noch viele Jugendliche, die dafür arbeiten müssen, schätze ich mal. Also alles, was etwas bringt, dafür tust du eine Menge. Der Umkehrschluss ist eigentlich, wenn so wenige Menschen beten, dann heißt das ja eigentlich, sie glauben nicht, dass das was bringt. Und das ist eigentlich sehr traurig. Das heißt also, wenn du in eine Gebetsgemeinschaft kommst, nur damit du gesehen wirst, eigentlich vergeudete Zeit, ja. Oder wenn du dich abzwingst, am Tag mal einen Moment zu beten, auch vergeudete Zeit. Du glaubst sowieso nicht, dass was bringt. Das Gebet geht wirklich nur bis zur Decke. Aber sei einmal ehrlich. Stell dir die Frage, glaubst du wirklich, Beten bringt was? Ich muss euch gestehen, früher, als Beten für mich nicht wichtig war, als guter Christ hätte ich das nie so ausgesprochen. Aber mein ganzes Handeln hat gesagt, ich glaube nicht, dass es was bringt. Außer, wenn ich irgendwo hingehe, dass ich ein Ansehen gewinne. Aber ich wollte damit eigentlich ich habe nicht die Verbindung zu Gott gesucht, weil ich wusste, Gott wird hören und Gott wird antworten. Das ist ein Unterschied. Und deshalb beten viele Christen so wenig. Das heißt, Gott zu vertrauen, dass er weiß, ja, was er tut, dass er seine Verheißungen an uns erfüllt, dass sich Beten lohnt. So wuchs auch Abrahams Glaube. Gott hatte ihm einen Sohn verheißen und daraus sollte ein großes Volk werden. Abraham wurde über dieser Verheißung alt. Als sein Sohn kam, war er fast 100 Jahre alt. Wurde Abrahams Glaube dadurch schwächer? Nein, im Gegenteil. Sein Glaube wuchs. So sehr, dass er mit 99 noch zusagte, dass sich sein Name veränderte, nämlich in Vater einer Menschenmenge. Er hatte nicht mal einen Sohn. Und er war bereit, seinen Namen ändern zu lassen, im Vertrauen auf Gott, dass Gott zu seinem Wort steht. Vater einer Menschenmenge. Vater von vielen. Ein Jahr nach dieser Zusage schenkte Gott ihm einen Sohn. Gott benutzt auch Verzögerungen, um unseren Willen zu formen und unseren Glauben zu stärken. Und es ist ganz wichtig, Umstände deines Lebens von der Liebe Gottes her zu interpretieren und nicht andersherum, Gottes Liebe von den Umständen her. Viele Umstände in deinem Leben können sehr deprimierend sein. Und wenn du denkst, Gottes Liebe kannst du daran festmachen, weil vieles deprimierend ist, das ist nicht gut. Es wird dir die Freude rauben. Gottes Liebe ändert sich nicht. Verzögerte Hilfe Gottes kommt immer rechtzeitig, auch wenn du nicht sofort etwas siehst. Gottes Uhren oder Uhr geht nicht wie unsere. Auch der Spruch, Gottes Mühlen mahlen langsam, der steht nicht in der Bibel. Du kannst Gottes Handeln nicht mit unserem Zeitverständnis beurteilen. Das ist ganz wichtig. Herodes hatte Petrus gefangen genommen und hatte vorher schon Jakobus, den Bruder von Johannes, getötet. Die Gemeinde betete und Petrus blieb im Gefängnis. 7 Tage lang betete die Gemeinde ununterbrochen, aber Gottes Antwort auf Gebet wurde verzögert. Und die Zeit ging vorbei, die Tage gingen vorbei bis zur Nacht vor der Hinrichtung. Das war Gottes Moment. In diesem Moment trat ein Engel in das Gefängnis und befreite Petrus. Das Interessante war, als er dann vor der Tür erschien von denen, die beteten, konnten sie gar nicht glauben, dass Gott Gebete hört. Das habe ich auch schon oft erlebt, dass ich für Dinge bete und ringe und dann schenkt Gott sie und ich stelle dann fest, ich habe ihm nicht mal Danke dafür gesagt. Oder, ja, ich rechne gar nicht damit. Die Bibel ist auch spezifisch, wenn es um bestimmte Dinge geht, was Gebet betrifft. Wie sollst du beten? Die Bibel sagt in der Kammer, das heißt nicht mit vielen Worten, auch nicht vor anderen zu scheinen. Die Bibel sagt, wir sollen einmütig beten. Da liegt ein besonderer Segen drauf, wenn Christen einmütig beieinander sind. Im Glauben, das heißt im Vertrauen zu beten und nicht zu zweifeln. Das heißt auch nicht wieder, ich will unbedingt, ich glaube, Gott wird es jetzt machen oder so. Sondern dass ich einfach in mir ein tiefes, kindliches Urvertrauen habe. Ja, Gott beantwortet Gebet. Ob ich das jetzt sofort sehe oder nicht, Gott beantwortet Gebet, deshalb bete ich. Es lohnt sich. Wofür sollen wir beten? Da erwähnt die Bibel auch Besonderheiten. Die Bibel erwähnt nicht ständig Besonderheiten. Es gibt ein paar Dinge, wo die Bibel diese Besonderheiten erwähnt. Einmal für die Stadt. Ich höre so viele Christen, die ärgerlich sind über politische Umstände. Aber hast du dafür gebetet, dass Umstände anders werden? Ich bete für manche dieser Dinge. Oder die Bibel sagt, für Könige und für Obrigkeiten beten. Ich bete auch für unsere Regierung. Egal wer das ist, die Bibel sagt, damit wir in Frieden leben können. Die Bibel sagt, für Krankheit zu beten. Seitdem meine verstorbene Frau so schwer krank war, hat Gott mir das besonders aufs Herz gelegt, für Krankheit zu beten. Die brauchen das. Es ist eine große Herausforderung, schwer krank zu sein. Wir haben in unserer Gemeinde 5 Schwerkranke zurzeit. Und es ist einfach wichtig, dass sie Ermutigung bekommen. Und die Bibel sagt, für offene Türen, auch für Hauptamtliche. Ich glaube, dass Hauptamtliche in einer besonderen Weise angefochten sind. Auch für die Gemeindeleitung, dass Gott ihnen Weisheit schenkt. Die Bibel sagt, wir sollten in einer ständigen Gebetshaltung sein. Das heißt nicht, dass ich dauernd mit gefalteten Händen durch die Gegend gehe, aber dass ich quasi mit inneren, offenen Augen durch die Gegend gehe und als ob Gott neben mir ist und ich ihm alles bringen kann. Und es steht dann die Formulierung so, betet ohne Unterlass. Wir sollen auch beten, um nicht in Anfechtung zu fallen. Denn wenn du betest, hast du eine Verbindung zu Gott. Und das bedeutet, dann kommt der Feind Gottes, der Teufel, nicht in diese Beziehung so schnell hinein. Kann dich nicht deprimieren, kann dich nicht auf andere Gedanken bringen. Das ist das Gute an Gebet. Deine Beziehung zu Gott. Und ich glaube, andere spüren dir das auch ab, wenn du diese Beziehung zu Gott hast. Und wir lesen schon ganz früh in der Bibel, auch schon im Alten Testament, dass Menschen die Zeit der Stille gesucht haben. Schon Isaak verbrachte Zeit mit Gott in den Feldern. Jesus ging nach der Speisung der 5000, nachdem er einen riesen öffentlichen Eindruck hinterlassen hatte, auf einen Berg. Oder wir lesen, dass er morgens, bevor der Tag geschäftig wurde, dass er sich dort zurückzog. Bei vielen Gelegenheiten nahm er auch seine Jünger mit sich, um sie darin zu schulen. Wir lesen auch von David, dass er diese Zeit suchte. Wir lesen von Petrus, dass er diese Zeit suchte. Uns wird von Daniel berichtet, dass er 3-mal pro Tag Zeit suchte, um mit Gott alleine zu sein. Einfach um diesen Druck der heidnischen Umgebung, in der er lebte, aushalten zu können. Für Dinge, die dir wichtig sind, nimmst du dir Zeit. Stell dir die Frage, wie wichtig ist dir Gebet? Glaubst du, dass Gebet etwas bringt? Der Wert des Gebetes, der wurde auch von den Aposteln erkannt. Einer dieser Verse ist für mich besonders wichtig in Apostelgeschichte 6, Vers 4. Da steht etwas darüber, dass die Gemeinde am Anfang immer größer wurde. Und die Apostel mussten irgendetwas tun, damit sie das organisatorisch in den Griff bekamen, wie sie mit der Gemeinde, ja, wie sie die noch leiten konnten. Und dann steht hier etwas über ihre Prioritäten. Die Apostel hätten jetzt, ein Apostel ist jemand, der Jesus noch kannte, die hätten überall rumgehen können, die Apostel hätten großer Manager sein können und hätten groß PR machen können. Aber es heißt dann, sie teilten Männer ein, die voll Geistes und Weisheit waren für bestimmte Aufgaben, auch für diakonische Aufgaben. Und dann heißt es, wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und für mich ist diese Reihenfolge sehr interessant. Die Apostel, quasi die VIPs der Urgemeinde, sagten, erstens, wir wollen beten. Zweitens, wir wollen Gottes Wort anderen weitergeben, weil Gottes Wort verändert. Das Gebet war für sie wichtig. Sie gingen viele Jahre mit Jesus. Und sie sahen Gebet als eine Verlängerung dieser Zeit. Jesus war nicht mehr hier. Aber durch Gebet konnten sie diesen Kontakt mit Jesus beibehalten und konnten weiter für die Anliegen beten. Sie glaubten, beten bringt etwas. Das ist interessant. In 1. Petrus 3, Vers 12, auch ein Vers, den ich sehr gerne habe, dort heißt es, denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten. Ein Gerechter ist jemand, der aufrichtig mit Jesus geht, kein Sündloser. Und es heißt, die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Auch wenn du manchmal denkst, wo ist Gott? Wenn du mit Gott gehst, aufrichtig, heißt es, Gott sieht dich. Gott sieht auch deine Werke, die du im Verborgenen tust. Gott sieht sie. Und Gott kennt dich. Und dann heißt es, und Gott hört speziell auf dein Gebet. Er hört darauf. Und er tut etwas für das Gebet. Gebet hat sich in meinem Leben verändert oder meine Haltung zu Gebet, so sollte ich es eher sagen. Und es kam eigentlich dadurch, dass ich mal eine Andacht halten musste über Gebet bei uns in der Jugendgruppe. Und ich habe mir dann gedacht, hol dir mal eine Konkordanz. Eine Konkordanz ist so eine Aufstellung, wo du bestimmte Begriffe, heute geht das mit dem PC sehr viel besser, Bible-Server.com sollte bei jedem als Favorit angeklickt sein. Das ist die fantastischste Konkordanz, die es gibt. Bibleserver.com. Dort kann ich alles Mögliche nachgucken über Gebet, über Beten. Und ich kann das sogar auf dem Computer über alle möglichen Bibelversionen machen. Ich kann das über die Lutherbibel, über die Elberfelder. Ich kann es auch in verschiedenen Sprachen. So ein tolles Gerät ist das. Das hatte ich noch nicht zur Verfügung, aber immerhin eine Konkordanz. Und da gab es in meiner Jugend gab es noch nicht mal ein Atari. Das ist schon schlimm. Jugendliche würden heute sagen, wie konntet ihr leben? Ja, das Telefon war so. Da habe ich dann gedacht, hol mal ein paar Verse aus der Bibel und guck mal, was die Bibel dazu sagt. Dann kam ich auf Matthäus 7, 7 bis 11. Dort steht, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Wer da sucht, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um ein Brot, einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel geben denen, die ihn bitten? Da dachte ich, das ist ein schöner, verheißungsvoller Vers. Da habe ich dann weitergeblättert in Matthäus 21, 22. Das sind nur ein paar. Alles, was ihr bittet im Gebet, stand da. Wenn ihr es glaubt, so werdet ihr es empfangen. Das ist ja eine ziemlich starke Aussage. Dann habe ich weitergeguckt und kam ich auf Beispiele im Johannesevangelium. Im Johannesevangelium steht sehr viel übrigens über Gebet. Da kam ich auf Johannes 14, beispielsweise Vers 13. Dort steht, um was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Und dann kamen mir so Gedanken, Alfons, wenn du das sagst, was ist, wenn jetzt einer von den Jugendlichen sagt, ich habe aber da und dafür gebetet und das nicht eingetroffen. Wie gehst du damit um? So, und ja, ich bin so eher analytisch verkopft gestrickt, meistens jedenfalls, nicht immer. Und deshalb kamen mir solche Gedanken dann auch sofort. Und diese Gedanken waren oftmals stärker wie Gottes Verheißung. Und ich glaube, viele Christen gehen an solche Verse so ran. Was ist aber wenn? Und dann habe ich weitergelesen, der nächste Vers, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Ja, das sind nicht die Auslegungen der Zeugen Jehovas. Das ist auch nicht das Buch Mormon. Das ist Gottes Wort, das ist die Bibel. Und die Bibel sagt das so. So, wie gehe ich jetzt damit um? Im nächsten Kapitel, Johannes 15, Vers 16. Wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Oder im nächsten Kapitel 16, Vers 23. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Und ich könnte so weitermachen, auch in den Johannesbriefen. Johannes hat eine große Zuversicht, dass das, wofür er bittet, dass Gott das gibt. Und diese Zuversicht kannst du auch haben. Und ich glaube, die Wenns und Abers sollten nicht ersticken Gottes Verheißung. Gottes Verheißung ist, dass er dich hört. Und Gottes Verheißung ist, dass er handelt auf dein Gebet. Die Problematik ist, du wirst nicht alles sehen, wie Gott handelt. Aber du darfst glauben, dass Gott handelt auf dein Gebet. Das Gebet etwas bringt. Es gibt so viele Christen, die leben nur davon von christlichen Taschenbüchern. Oh, was Jesus alles getan hat für den Missionar so und so oder für Person XY. Und sie denken nicht daran, dass sie auch mit Gott etwas erleben können. Wenn man hier in der Gemeinde fragen würde bei irgendeinem Gottesdienst, wo jemand sagen sollte, oder wenn einfach nur aufgerufen wird, sag mal, was du mit Gott in der letzten Woche erlebt hast. Wie viele würden wohl nach vorne kommen? Wie viele würden wohl denken, oh, das muss ganz spektakulär sein? Ich kann gar nicht sagen, dass in der letzten Woche jemand durch meinen Dienst zum Glauben gekommen ist. Aber darum geht es doch gar nicht. Die meisten unserer Gebetsanliegen finden so im totalen Alltag statt. Die Frage ist, hast du selber etwas erlebt mit Gebet? Ein Vers, der mir besonders am Herzen liegt, ist in Jakobus 4, Vers 2. Dort steht, ihr streitet und kämpft, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Oft wird, ich war ja noch nie in eurer Mitgliederversammlung, ja, ich bin ja auch kein Mitglied in der EFG Oberramstadt. Wie geht es da wohl zu? Manchmal denke ich in unseren Mitgliederversammlungen, ich glaube, keine Gemeinde ist perfekt. Da denkt man manchmal, wie Menschen miteinander ringen. Auch der Ton manchmal, der da manchmal ist. Und dann hört man selten, dass irgendjemand sagt, lass uns das doch jetzt mal vor Gott bringen. Anscheinend sind wir da unterschiedlicher Meinung. Vielleicht müssen wir es vertagen, aber wir bringen das jetzt zu Gott. Und Gott wird darüber handeln. Ihr bittet und empfangt nichts, sagt Jakobus. Und ich möchte damit zum Schluss kommen. Viele, ich glaube, der Urfehler ist, dass wir alle Dinge selber machen wollen und sie nicht Gott bringen wollen im Gebet. Ich bin jemand, so ein Anpackertyp eher. Und manchmal fällt es mir schwer, Dinge einfach an Gott abzugeben. Ich denke daran, ich bin auf dem Weg zu irgendeinem Dienst und dann höre ich im Radio schon einen Stau. Auf dem Weg, wo ich heute Abend hin muss. Aber statt zu Gott zu sagen, Herr, du siehst, ich bin rechtzeitig losgefahren, die Leute dort warten auf mich, wie komme ich dahin? Ärgere ich mich über den Stau. Ich versichere euch, wenn ich unterwegs bin, sind sämtliche Fahrschulen Darmstadts unterwegs. Wenn ich es eilig habe, sind alle Ampeln auf Rot. Heute waren 2/3 auf Grün und ich hatte es eilig. Und dann kommt nicht der Gedanke, Herr, ich gebe dir das jetzt ab. Ja, vielleicht muss ich auch sagen, Herr, ich bin viel zu spät losgefahren. Oder ich habe mich nicht richtig vorbereitet. Du hast es eilig. Und dann ist bei Aldi nur eine Kasse auf, ja? Können die sich nicht mal ein bisschen beeilen? Die müssen doch alle wissen, ich hab's eilig. Oder du hast es eilig und da scheint es in Mühltal oder Oberramstadt nur einen Arzt zu geben. Alle anderen sind im Urlaub und das Wartezimmer ist knallvoll. Aber du hast es eilig. Und da ist dann immer wieder die Frage, gebe ich das an Gott ab oder will ich das lösen? Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und ich habe immer geglaubt, meine Bittenliste wäre doch so groß. Das größte Problem ist, dass ich so viel bitte. Und dann hat Gott mir gezeigt, nein, mein größtes Problem ist, dass ich alles selber machen will und es nicht an Gott abgebe. Probleme mit den Kindern, Probleme in der Ehe, Probleme bei der Arbeit. Und du willst es selbst lösen. Was du bittest, lies einmal selbst mit einer Konkordanz oder mit dem Computer, lies einmal selbst, was die Bibel über Beten sagt. Und du wirst feststellen, was du bittest im Namen Jesu wird dir gegeben. Gott sagt ein Ja. Aber Gott sagt nicht, wie er etwas tut, und Gott sagt auch nicht, wann er etwas tut. Und das kann auch einmal beinhalten, dass Gott etwas nicht will. Weil es nicht gut für dich ist, weil es nicht gut für andere ist und weil Gott andere Pläne hat. Pläne, die für mich keinen Sinn machen. Pläne, die ich nicht verstehe, bis an mein Lebensende nicht verstehen werde. Das nimmt aber nichts weg von der Allmacht Gottes. Und lass dir nicht vom Widersacher Gottes die Verheißung nehmen, dass sich beten lohnt. Das ist, was der Widersacher Gottes möchte. Die Freude der Verheißung zu nehmen, dass sich beten lohnt. Er möchte dir sagen, vergiss es, das lohnt sich nicht. Nein. Gott kennt dein ganzes Leben. Und deshalb schließt Paulus und sagt mit Römer 12, Vers 12, haltet an am Gebet. Das ist auch mein Wunsch für dich. Halte an am Gebet. Dafür wollte ich Mut machen. Beten lohnt sich. Und frage dich, ob du das glaubst. Und du wirst eine neue Einstellung zu Gebet bekommen. Ob sich Beten lohnt. Amen.